Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Hi. Lars Sebastian. Keine gute Zeit für CEOs aktuell. Erst wird einer bei Coldplay erwischt mit der Kisscam und jetzt hat so ein polnischer CEO bei den US Open einem Kind, eine signierte Kappe geklaut und hinterher gesagt, ja, also wer zuerst kommt, der malt zuerst. Also er hat der Firma den Shitstorm des Jahres eingebracht. Also Sebastian, ich hoffe, das war nicht der Budimax CEO.
Nein, war er nicht.
War er nicht, ne? Ja, genau. Aber sag mal, Leute, gibt's irgendwelche CEOs, die ihr peinlich findet, die sich schon mal irgendwas geleistet haben, wo ihr sagt, ja, also das ist, Sebastian, Nestlé, fällt das auch in die Kategorie super peinlich?
Ich wollte es gerade sagen, du hast Nestlé vergessen. Die haben ja nach knapp einem Jahr wieder ihren neuen CEO verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob es in die Kategorie super peinlich fällt. Das würde ich jetzt eher nicht sagen, aber es fällt eher in die Kategorie super doof, weil du hast ja in so Großkonzernen wie Nestlé entsprechende Compliance, Auflagen, Verhaltenspflichten. Und wenn du dann an der Spitze stehst und du weißt, dass du natürlich da auch entsprechend unter Beobachtung bist, ist es vielleicht nicht so clever, dass du dann eine Beziehung führst. Also war jetzt nicht der cleverste Schachzug, aber ich ergänze noch, vielleicht ist es für Nestlé eine große Chance, weil der neue CEO ja deutlich jünger ist und vielleicht ganz neuen Schwung reinbringt und einen neuen Blickwinkel.
Und vielleicht war ihm ja auch einfach die Liebe wichtiger als der Job. Ist das etwas, was man jemandem vorwerfen will?
Dann hätte er aber den CEO-Posten ja gar nicht annehmen müssen. Dann hätte er ja sagen können, ach, wir gehen raus hier, Zürichsee, kleine Datscha und...
Ja, genau.
Für dich nehme ich die kleine Abfindung von 15 Millionen.
Für dich. Genau, das ist die wahre Liebe. Aber ich glaube, die Beförderung, das ist das Doofe, ne? Dass er die dann während der Beziehung dann so weit nach oben befördert hat. Das ist halt... Naja, egal. Ansonsten Ackermann, Victory-Zeichen, das ist vielleicht noch so etwas, was einem so in den Sinn kommen könnte, oder Lars?
Sowas könnte ich niemandem vorwerfen, weil das ja eine spontane Geste war und da dann zu viel reininterpretieren. Also wenn einer über Jahre hinweg als CEO einen schlechten Job macht, dann ist das für mich schlimmer als jede, in dem Fall ja kleine menschliche Verfehlung. So streng bin ich da nicht.
Okay, das kann man so stehen lassen. Also ich glaube, jetzt gehen wir direkt rüber zu den Themen. Wir sprechen nämlich über drei Aktien, die sich unsere App-Community gewünscht hat. Und bei den Aktienwerten, bei allen dreien, bietet sich die Frage, sollte man die Korrektur jetzt kaufen? Dann sprechen wir über Gold. Wird es eine Mega-Rally, ist die Fragestellung. Sebastian macht sich aber auch große Sorgen. Worüber? Das wird er uns nachher auf jeden Fall berichten. Lars möchte hingegen einige Aktien bald wieder kaufen. Ich bin sehr gespannt. Hörerfrage von Marco. Was sind unsere Lieblingswerkzeuge in der Charttechnik? Sehr gute Frage, Marco. Lieben Dank dafür. Ich habe drei deutsche Aktien mitgebracht, wo Insider gerade zugeschlagen haben. Und wir waren außerdem noch vor einer ganz, ganz miesen Betrugsmasche. Hörerfragen? Ihr wisst, wo ihr sie einreichen könnt. www.bei-the-tipp.de. Dort gibt's alle wichtigen Infos in unserer Gratis-App, wo übrigens schon 40.000 Menschen sich drin tummeln und sehr aktiv mit dabei sind. Dort könnt ihr in der Section Hörerfragen eure Fragen dann einreichen. Genau. Und jetzt gehen wir direkt rein ins erste Thema. Also, ich hatte eine Umfrage gemacht, in dem Fall im Plus-Bereich, weil viele wissen das ja gar nicht, dass wir zwei Podcasts in der App noch zusätzlich mit haben. Also im Gratisbereich gibt es jeden Mittwoch nochmal einen Podcast. Und am Donnerstag gibt es im Plusbereich ebenfalls einen Podcast. Und der ist ein bisschen speziell gestaltet, weil wir da halt jede Woche eine Fragestellung hinstellen. Ja, also entweder zum Thema Gold oder zum Thema, ich sag jetzt einfach mal, Rheinmetall oder Palantir oder Tech-Aktien generell. Und ich hatte einfach mal gefragt, hey, welche Aktien interessieren euch? Und da sind jetzt drei Stück zusammengekommen, die wir jetzt einfach mal durchgehen. Also ich habe sie schon in dem Podcast behandelt. Also das heißt, unsere Plus-Nutzer, die kennen schon meine Meinung. Ich kann sie gleich nochmal in Kurzform wiederholen. Aber ich gebe jetzt erstmal weiter an euch, Männer. Fangen wir an mit der UPS.
Wie du möchtest.
Der UPS.
Ja. Mit der UPS.
Mit der UPS. Magst du loslegen?
Ist du ich?
In dem Fall, ja.
Hast du mich gemeint? Gut.
Ja. in dem Fall ja.
Ich fange gern mit der Obst an. Ja. Und ist ja so ein ganz beliebter, also ich mache mal so ein Kurzfazit, weil wenn wir alle Aktien jetzt einen Deep Dive machen, wird es wahrscheinlich zu lange. Aber die UPS ist ja so ein ganz beliebter Dividendenwert. Also du hast ja aktuell, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 7,5% an Dividende in dem Unternehmen drin. Das ist ja natürlich interessant für alle, die hier ja Dividendenjäger sind. Aber was mir halt aktuell gar nicht gefällt, wenn man mal den Chart so anschaut, so seit 2022 ist da echt die Luft raus. Und der Wert ist jetzt jüngst auch, und gut, dass du ihn mitgebracht hast, der ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit März 2020, also ja, vor Corona fast eingebrochen. Also von daher muss man sagen, da ist schon einiges an Fantasie rausgegangen. Liegt allerdings zum einen auch natürlich daran, dass UPS gerade das Amazon-Geschäft zu Teilen verliert. Die einen werten das als positiv und sagen, naja, das sind nur kleine Pakete und niedrigmarschig. Andere sagen, naja, die werden in Zukunft noch mehr verlieren. Aber was mich persönlich, also ich habe die UPS nicht, aber was mich bei denen auch stört ist, du hast halt eine extrem starke Gewerkschaft drin. Also die Teamsters, die hatten vor 2 Jahren auch mal einen größeren Streik gemacht. Und du verdienst ja teilweise als einzelner UPS-Fahrer bis zu $170,000 zu Höchstzeiten. Also von daher, ja, könnte man überlegen als Turnaround, aber für mich ist die UPS jetzt als reiner Paketlieferant nicht unbedingt interessant.
Ich kann es auch kurz machen. Ich habe ja kürzlich auch hier mitgebracht die DHL. Und das ist für mich der interessantere Wert, weil sie im Prinzip die gesamte Supply Chain bedienen, von daher breiter aufgestellt sind, diversifizierter. Und ausgerechnet der Bereich, also Postpaket, der auf die Margen drückt bei der DHL, ist natürlich auch genau der, der bei der UPS dafür sorgt, dass das Geschäft zumindest momentan nicht so gut läuft. Der Wert ist nicht teuer für mich, aber keine Aktie, die ich mir ins Depot legen würde.
Mhm. Ja, also auf 3 Jahre haben die halt einfach einen Drawdown von -60%. Schaut man jetzt mal auf FedEx und DHL, was die in den 3 Jahren gemacht haben, ist jetzt auch nicht überragend. FedEx plus 11, DHL plus 5. Margen sind komplett rückläufig, die Gewinne sind rückläufig, die Umsätze schrumpfen. Dividendenrendite ist 7,5% und das ist eigentlich schon das einzig Positive, was ich bei der UPS jetzt gerade finden kann. Also für mich wäre es leider auch nichts. Gehen wir rüber zur Intuitive Surgical. Das ist ein ganz spannendes Unternehmen. Lars, hast du dir die schon mal ein bisschen genauer angeschaut irgendwann mal?
Ja, mehrfach, weil das Unternehmen natürlich extrem spannend ist für jemanden, der schon lange sagt, und ich meine mich mit dem jemanden in dem Fall, dass Robotik ein riesengroßes Thema wird. Und ich habe mich kürzlich auch mit einem Arzt, der hier verantwortlich, also Chefarzt einer Klinik unterhalten, der sagt, ja, wir nutzen das und wir nutzen das mehr und mehr und wir nutzen das schon länger. Und es geht nicht darum, dass der Roboter alles alleine macht, aber diese Systeme unterstützen denjenigen, der da aktiv ist. Und dieses Abo-Modell und das Service-Geschäft-Modell und so weiter, das ist alles hochspannend. Das Einzige, was ich hier im Prinzip bemängeln kann, ist, die Aktie ist nicht günstig. Die Aktie war allerdings auch selten günstig. Von daher ist es für mich eher so ein Risk-on-Wert. Wenn ich also die Erwartungshaltung habe, dass die Börsen sich grundsätzlich positiv entwickeln werden und diesen Werten, die ein bisschen höher, eine höhere Bewertung zugestanden bekommen, dass das auch in den nächsten Monaten so sein wird, dann kann man den aktuellen Dip kaufen. Für langfristig ist es für mich nichts, weil ich glaube, es wird hier weitere Wettbewerber geben. Aber ich kann's, also wer sich diese Story anschaut in den letzten Jahren, der wird wenig dran zu mäkeln haben. Rein charttechnisch müsste die Aktie jetzt bestenfalls von diesem Niveau auch drehen. Dann hätten wir eine ganz gute Unterstützung und ja, interessant, aber spekulativ.
Sebastian, ist dieses Premium, was Lars angesprochen hat, also so KGV 60 bei einem ja so prognostizierten Gewinnwachstum von so 10-15% in den nächsten Jahren, ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt?
Wenn du also Intuitive Surgical annimmst als einen Tech-Wert, also so MedTech, Medizintechnologie, und dann so in Richtung gehst der Rule of 40, das heißt, du nimmst das Umsatzwachstum, du nimmst die EBITDA-Marge, die liegt bei so 40%, dann kannst du schon irgendwo rechtfertigen, aber ja, der Wert ist teuer. Und was ich bei Lars noch ergänzen würde, ist natürlich, du könntest auch in die China-Problematik mit reinkommen, wenn hier Teile entsprechend bestellt werden und die dann nicht mehr verfügbar sind wegen Zöllen oder was auch immer. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit dem Wert ewig nicht mehr beschäftigt. Und es ist gut, dass du ihn beziehungsweise auch die Community natürlich jetzt mitgebracht hast, weil ich sehe das wie Lars, das aktuelle Niveau so, also $413 bis, sagen wir mal, so $434, da ist schon eine Unterstützungszone aktuell mit drin. Und der Wert, wenn man mal so einen logarithmischen Chart nimmt und auch wirklich mal einen langfristigen Aufwärtstrendkanal macht, also das ist schon ein krasser Compounder, der da drin ist. Und das liegt natürlich an diesem Da Vinci-System. Das ist das, was Lars angesprochen hat. Das ist also dieses minimalinvasive, robotergestützte Chirurgiesystem, was hier angewendet wird. Und aktuell ist es sogar so, dass ein, was hatte ich neulich aufgeschrieben, 20% der Kranken, nein, dass 9% der Krankenhäuser bereits schon 20 von diesen Systemen oder mehr besitzen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und Wachstum. Aber es ist halt etwas in einer guten Marktphase. Also wahrscheinlich wird es dann abgestraft, wenn jetzt Geld wieder teurer wird oder wenn Investoren sich ein bisschen aus dem Markt zurückziehen. Aber ich finde den Wert hochspannend und ich hatte ihn lange nicht mehr beobachtet. Er ist jetzt jüngst wieder auf die Watchlist gewandert.
Ja, tolles Unternehmen, definitiv. Langfristiger Aufwärtstrend, super intakt. Also die haben ja technisch gibt es ein Burggraben, mit Sicherheit ist es da leichter für andere Player auch mit reinzukommen und ähnliche robotergestützte Systeme mit aufzubauen, ist schon richtig. Die Volatilität bei den Gewinnen, die finde ich, war in den letzten Jahren durchaus auch hoch. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die halt einfach nur so 1500 Einheiten ungefähr pro Jahr verkaufen. Wenn mal 200 nicht bestellt werden, dann ist aber halt wie bei ASML, das habe ich im Podcast auch gesagt, da ich halt ASML schon im Depot habe, wo ja auch sozusagen diese Problematik in Anführungszeichen da ist, dass die halt nur relativ wenig Einheiten verkaufen und dann ein mieses Quartal und dann, ja, dann geht's halt bergab. Ich denke, das ist vielleicht hier auch, aber ja, also tolles Unternehmen, tolle Erfolgsstory, bin sehr gespannt. Und für mich wäre es jetzt aber wegen der ASML-Thematik bei mir persönlich in meinem persönlichen Portfolio keine Geschichte, kein Investment. Und dann haben wir noch Salesforce mit dabei. Wer von euch möchte bei Salesforce starten?
Möchtest du, Lars?
Ja, ich kann es da relativ kurz machen. Für mich sind weder Salesforce noch der große deutsche Konkurrent SAP Einzelwerte in meinem langfristigen Portfolio, die für mich interessant wären. Und ich gebe zu, es ist zum Teil so ein bisschen was wie ein Bauchgefühl, dass diese Geschäftsmodelle disruptiert werden können durch die aktuellen Entwicklungen, die wir sehen. Was mich aber insbesondere stört, und deswegen wäre es auch im aktiven Handel nichts, dass es ja keine klassischen defensiven zyklischen Werte sind. Dennoch performen sie extrem underperformen klingt besser als unterperformen. Aber ist beides das Gleiche. Also das heißt, die Indizes sind relativ nah an ihren Hochs. Auch der DAX sieht sehr bullisch aus. Wenn man vielleicht in den USA den S&P 500 nehmen wollte, die Aktien sind aber underperformer. Und deswegen kaufe ich sie allein schon aus taktischen Gründen nicht. Ich finde sie nicht zu teuer, aber auch nicht so schreiend billig, dass man jetzt hier von einer Turnaround-Chance sprechen möchte. Deswegen Salesforce für mich keinen Anhaltspunkt, der das Papier für mich spannend werden lassen könnte.
Ich finde, dass bei Salesforce so ein bisschen das Wachstum rausgeht. Also wenn du so, ich habe mal die Zahlen vor mir, wenn du so anschaust, 2023, da hatten wir noch so 13% Umsatzwachstum, 22%, 25%, 21%, 25%, davor 30%, 26%, also ordentliche Zahlen. Jetzt für 2026 Geschäftsjahr sind wir bei 9%, dann wieder 9% und dann so knapp 10%. Also ich weiß, es kommt ja bei Salesforce immer gerne das Argument, naja, wenn du jetzt Salesforce wechseln würdest, wenn du das einmal erstmal implementiert hast, das dauert dann ewig und das ist natürlich der Burggraben. Aber ich glaube, ein bisschen, wo Lars auch referenziert hat, es war ja neulich auf MarketWatch, müsste es gewesen sein, so eine interessante Story, so AI eats Software und dass du halt wirklich mit AI, also KI, jetzt schon sehr disruptiv unterwegs bist. Und da hat natürlich Salesforce zwar was im Angebot, wo sie gerade reingehen, aber muss man sich entscheiden. Also ganz ehrlich, Salesforce ist jetzt für mich kein Kandidat, weil ich habe eine Nvidia, ich habe eine Alphabet, die ja diese Woche, Timo, dich würde es freuen, abgegangen ist wie Schmitz Katze nach diesem Urteil mit dem Browser. Also ich habe eine Amazon drin. Von daher, techmäßig würde ich sagen, bin ich genug aufgestellt.
Mhm. Ja, also was natürlich super spannend ist bei Salesforce, dass halt so 95% der Erlöse komplett wiederkehrend sind. Das liegt aber ja eigentlich nur daran, dass die machen jetzt CRM-Software und die haben das halt umgestellt, nicht auf den Lizenzverkauf, sondern die haben das alles in die Cloud hochgeladen, du kannst das dann mieten und dadurch haben die diese Volatilität, die früher mal in diesem Softwaregeschäft bestand, haben die halt ausgemerzt. Und ja, Wachstum ist so 8-9% die nächsten Jahre. Cloud-Branche wächst allerdings um 15-17%. Jetzt ist das natürlich ein bisschen unfair, weil sie eigentlich ja nicht so ein reinrassiger Cloud-Anbieter sind. Aber ja, das mit KI, das habe ich mir auch angeschaut. Die haben irgendwie so ein Tool entwickelt, so KI-Agent-Plattform nennt sich das. Und das wird wohl ganz gut angenommen von den Kunden. Ich kann aber nicht sagen, wie viel da jetzt der Ergebnisbeitrag ist oder der Umsatzbeitrag. Ich glaube, dass das, wenn man sich für dieses Geschäft interessiert, dass es mit Sicherheit jetzt kein schlechter Zeitpunkt ist. Sieht also zumindest jetzt im Monatschart irgendwie noch eher nach einer kaufenswerten Korrektur aus. Und ansonsten habt ihr natürlich vollkommen recht. Es gibt viele CRM-Anbieter und ja, ich kann es jetzt auch nicht ich kann es nicht beurteilen, ob die jetzt tatsächlich die besten sind. Aber gut.
Wenn ich noch ergänzen darf, Timo, also was die KI angeht, weil ich es mir noch notiert hat, also Salesforce hat so um die 150.000 Kunden global und 6.000 davon zahlen aktuell für die KI-Anwendung. Also man muss ihnen jetzt natürlich zugute rechnen, sie haben erst seit einem Jahr auf dem Markt, aber die Riesendurchdringung ist das jetzt auch noch nicht unbedingt. Also, und die Frage ist natürlich, bauen sich Startups zukünftig gleich eine eigene KI-Anwendung oder machst du das mit der KI? Also vielleicht nehmen neue Kunden gar kein Salesforce mehr. Also ich würde schon sagen, wir sind da an einem sehr disruptiven Punkt im Moment, wo ältere Unternehmen erstmal nicht Salesforce wechseln. Mir hat mal ja einer gesagt, das ist ein Jahrzehnteprojekt teilweise, alles wieder rauszurupfen. Aber wenn du halt neue Kunden dann nicht bekommst, dann drückt das halt auch auf dein Umsatzwachstum, was wir zumindest aktuell sehen.
Ja, ich versuche vielleicht mal jemanden zu kriegen für meinen Kanal. Ich habe da auch schon jemanden im Sinn, der sich so ganz gut mit KI, aber auch generell mit Software auskennt. Ich glaube, das wäre mal ganz interessant, vielleicht da mal so reinzugehen. Wäre ziemlich speziell und ziemlich nischig, aber mal sehen. Aber lass uns da mal diese Thematik jetzt abschließen. Also drei Aktien jetzt in Kurzform gespielt. Ich hoffe, dass unsere Fazite klar geworden sind. Sagen wir das so? Fazite? Fazits?
Und lass uns einfach weitermachen. Lass uns allein weitermachen.
Lass uns weiter.
Genau. Mach weiter. Ich muss zum Ballermann. Mach weiter.
Ja, okay. Ja, Sebastian, wenn die Ausgabe rauskommt, dann liegst du schon mit einem schönen Sangria-Eimer am Strand. Ne?
Also anderthalb Meter langen Strohhalm. Ich kann es mir richtig gut vorstellen.
Das muss natürlich, das gibt ein Foto für die App, oder?
Immer.
Und ich wette, das ist jetzt der beste Upsell ever, den wir jemals gemacht haben für die App. Egal, also Gold. Gold ist Thema Nummer 2. Sebastian, du hast es mitgebracht.
Nein, Ausnahmsweise nicht.
Ja, Gold ist schon so eng mit dir verknüpft, dass ich jetzt, entschuldige Lars, also ich will
das macht nicht, ich kann auch Gold. Aber anders vielleicht, oder beziehungsweise Sebastian wird es möglicherweise ergänzen. Wenn ich frage, wird das eine Mega-Rallye? Dann ist das eine Mega-Rallye, sprich zwangsläufig dafür, um es mal gleich negativ aufzuziehen, dass wir dann auch irgendwann eine Korrektur sehen werden, wie im Jahr 2011. Das gehört alles mit dazu. Und es gibt natürlich die Dauerbullen, die sagen, nee, Gold steigt irgendwie immer, aber Gold steigt gar nicht immer. Gold ist zwischen 2011, das hat Ewigkeiten gedauert, bis Gold dann wieder ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber noch sind wir ja nicht bei der bärischen Alternative, sondern wenn ich mich auf das konzentriere, was immer am Anfang einer Analyse steht, und zwar für jeden aktiven Anleger, der Preis, was mich am meisten stört, ist, dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der das sieht, aber das sieht richtig bullisch aus. Das heißt also, es gibt verschiedene, ich glaube, Sebastian, du hast sie auch angesprochen, Goldman Sachs hat, glaube ich, gesagt, sie können sich auch 4.500 oder $5.000 vorstellen. Und ich kann das nur unterstreichen. Wenn man sich Gold anschaut und man vergisst bei dieser Betrachtung des Preises einfach mal, was da oben links dran steht. Also bei der Charttechnik ist es ja jetzt eigentlich egal, ob wir von Gold reden oder von Unternehmen XY, dann ist das einfach richtig bullish. Das schließt nicht aus, dass wir nochmal korrigieren, vielleicht in Richtung 3.300, vielleicht auch in Richtung 3.200, obwohl das momentan nicht mein favorisiertes Szenario wäre. Aber ich kann diese hohen Kursziele durchaus mitgehen. Und zwar relativ schnell, weil die Bewegung einigermaßen steil ist. Das heißt, ich weiß nicht, gestern habe ich noch gelesen, ich komme nicht auf den Analysten, der hat gesagt, $5.000 vor Ende dieser Dekade. Das würde also bedeuten, in den nächsten 5 Jahren. angesichts dieser Preisentwicklung wäre das schon fast eine konservative Herangehensweise. Denn wenn dieser Trend mal steiler wird, und er wird jetzt steiler, dann tendiert Gold, aber auch Silber, besprechen wir aber gerne nochmal separat, dazu dann auch durchzuziehen. Die Minen sehen ebenfalls bullisch aus. Und ich wollte das nur an dieser Stelle schon mal gesagt haben, wenn wir in einem Jahr draufschauen und Gold steht über 4.000 Dollar oder vielleicht sogar ein bisschen höher, dass man zumindest mal festhalten kann, naja, wir haben häufig genug darauf hingewiesen.
Werbung. Liebe By The Dip Community, wir bekommen immer wieder Nachrichten von euch, dass ihr unzufrieden seid mit eurem Broker. Schlechte Erreichbarkeit, miese Ausführungen, Chaos bei den Abrechnungen und genau deshalb haben Sebastian, Lars und ich uns vor einiger Zeit entschieden, unsere privaten Depots bei Smart Broker Plus zu führen. Und wir sind mit dieser Entscheidung absolut zufrieden. Smart Broker Plus bietet alles, was wir brauchen. Top-Konditionen, alle Produkte sind handelbar, auch Zertifikate, Rohstoffe und Krypto. Und du, als Teil der By The Dip Community, kriegst außerdem eine exklusive VIP-Betreuung. Bedeutet, deine Anfragen werden bei Smart Broker Plus bevorzugt bearbeitet. Und jetzt das Beste. Wenn du über unseren Link ein kostenloses Depot eröffnest, schenken wir dir 6 Monate bei The Dip Plus im Wert von 129 Euro. Nochmal, du machst ein kostenloses Depot auf und bekommst alle Leistungen von bei The Dip Plus für 6 Monate gratis on top. Das bedeutet konkret, du kriegst Einblicke in unsere echten Depots und unsere neuesten Käufe und Verkäufe. Du kriegst wöchentliche Analysen von Aktien und dazu Live-Events und Q&A-Sessions, in denen wir deine Fragen beantworten. Also, nochmal in Kurzform. Geh auf buy-the-dip.de/smart, eröffne dein kostenloses Depot, hol dir 6 Monate By The Dip Plus komplett gratis und dazu kriegst du noch den exklusiven VIP-Service bei Smart Broker Plus, den es nur über uns gibt. Den Link, den findest du wie immer unten in den Shownotes und Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf dich.
Ich würde gerne noch einen einzigen Punkt, da bin ich auch schon fast fertig, mitnehmen. Was jetzt nicht passieren sollte, aufgrund dieser Aussage, das gilt eigentlich auch für alle Aussagen, aber insbesondere für bullische, dass man sagt, naja, soll ich jetzt mal den Einstieg in Gold suchen? Denn wir haben so häufig über die bullischen Ausgangslagen oder die Ausgangslage in Gold gesprochen. Wer jetzt Gold unbedingt kaufen will, bei 3.500 oder wo sind wir jetzt genau, 3.547 Dollar, jetzt kaufen will, der muss natürlich ganz genau prüfen, ob das nicht FOMO ist. Denn sowohl die Minen als auch der Goldpreis. Alle haben viele Kaufsignale auf deutlich tieferem Niveau gewählt. Und wer nach FOMO kauft, ist meist der Erste, der auch wieder verkauft, wenn es mal 2% fällt. Also das bitte genau prüfen. Mein Fazit, Gold sieht richtig bullisch aus.
Ja. Danke. Was soll ich dazu sagen? Wir haben sogar eine kleine Premiere, denn ich habe mal nachgeguckt. Ich habe ja mein erstes Gold mit 18 oder gut 18 2003 gekauft. Und diese erste Charge ist jetzt 1000% in Dollar gerechnet im Gewinn. In Euro fehlt noch ein kleines Müh, aber also da sieht man, wie gut Gold in den letzten Jahren gelaufen ist. Aber was du sagst, Lars, kann ich nur unterstreichen. Man muss sich die Volatilität zunutze machen. Also ich habe immer in Korrekturen bei Gold gekauft. Vor allem, wenn man langfristig überzeugt ist, dann kann man einfach sagen, okay, ich warte auf einen Rücksetzer. Ich lege mir mal bei einem kleinen Rücksetzer ein bisschen was rein ins Depot und bei einem größeren auch ein ganzes Stück mehr. Aber Gold hat sich... Also ich habe das ja seit 1, 2, 3 Jahren schon gesagt, was wir aktuell sehen, auch die Entkopplung. Ich meine, wir haben zwar jetzt einen schwachen Dollar, Gold ist aber auch prosperiert während des starken Dollars. Wir haben positive Realzinsen in den USA, kommen wir gleich noch drauf, auch was die Anleihenmärkte machen. Trotzdem steigt Gold, die Zentralbanken kaufen. Und diese Woche, ich habe es auch in einer Sprachnachricht bei uns in der App mal eingeordnet, bei The Dip, dass wir jetzt auch die Situation haben, zum ersten Mal seit 1996, dass die globalen Zentralbanken mehr prozentualen Anteil ihrer Reserven in Gold halten als in amerikanischen Staatsanleihen. Also wir haben hier eine Verschiebung der tektonischen Platten auf geldpolitischer Ebene, was die Globalität angeht. Und das ist schon extrem, was wir da bei Gold sehen. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich in diesem Jahr mir sogar noch einen Goldpreis von 4.000 Dollar vorstellen kann. Ich meine, das sind noch 12-13%. Das kann schnell vonstatten gehen. Aber ich sage auch gleichzeitig als jemand, der in Gold investiert ist, ein gutes Anzeichen ist es nicht unbedingt, was wir da sehen, weil das ist schon ein starkes Warnsignal, dass wir hier wirklich eine extreme Flucht sehen in einen Stabilitätsanker.
Ja, meinst du? Also extreme Flucht, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach so eine Art von Risikomanagement, von sinnvollem Risikomanagement, weil ich meine, keiner hat mehr Bock auf Swift und damit ist jetzt nicht Taylor gemeint, ne? Also insofern der war gar nicht übel, oder? Der war gar nicht übel. Sebastian, übrigens danke. Ich habe eben schon mal ein bisschen mitgeschrieben. 1000% mit Gold. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Thumbnail für YouTube. Das finde ich gar nicht schlecht. Und aber jetzt noch mal was Ernsthaftes, weil ich glaube, diese strukturellen Treiber, es ist irgendwie fast logisch und fast aber auch ein bisschen zu durchsichtig, was schon wieder irgendwie dann auch kontraproduktiv ist. Weil wenn du ein konservativer Knochen bist oder ein etwas konservativerer Anleger, dann hast du jetzt eigentlich den S&P 500 mit KGV 22-23 über einen langfristigen Schnitt. Dann schaust du auf die Renditen der Anleihenmärkte, guckst dann außerdem drauf, dass die Währungsrisiken, die aber potenziell da auch alles wieder wegfressen können, dann sagst du vielleicht, ja, Krypto ist nicht so mein Ding, Europa kriegt auch nichts auf die Reihe so richtig und in China willst du auch nicht investiert sein wegen dem politischen Risiko. Dann kommt man ja zwangsläufig wieder auf das Thema Gold eigentlich. Und insofern ist das jetzt vielleicht mal so eine etwas zugegebenermaßen sehr spitz zusammengefasste Geschichte der Treiber, die dahinter stecken. BRICS Plus gegen den Westen, geopolitische Spannung, Machtverschiebungen auf der Weltbühne. Ich glaube, das sind halt alles so, jetzt in a nutshell, ist das alles das, was Gold gerade treibt, oder? Auch strukturell treibt.
Ist es, aber wenn man sich die Größenordnung anschaut, und ich möchte hier wirklich nicht mehr rein konstruieren, als da ist. Aber die Market Cap bei Gold müsste so um die 10 Billionen liegen in etwa, ne? Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist ja schon mal ganz schön groß. Das ist ungefähr 2,5 mal so viel wie das größte Unternehmen auf diesem Planeten. Aber was ist das? Was sind denn 10 Billionen, wenn du überlegst, dass, und ich glaube, es sind die Daten aus 2024, deutsche Sparer 7 oder 8 Billionen an Sparguthaben haben? Und damit ist Liquidität gemeint, also Cash, also die dümmste Anlage, die man überhaupt nur, abgesehen von einer kleinen Reserve, haben kann. Und insofern muss man das immer in Relation setzen. Was passiert denn, wenn mal wirklich eine echte Fluchtbewegung stattfindet? Und ich gehe jetzt mal nicht da, also doch, ich glaube, die Deutschen denken, diejenigen, die sagen, ich möchte, vielleicht ist Cash ja doch nicht so gut. Irgendwie habe ich den Eindruck, die Kaufkraft ist nicht gestiegen dadurch, völlig überraschend. Also wenn mal wirklich eine Fluchtbewegung stattfindet, dann kannst du auch so eine Fahnenstangenbewegung wie im Jahr 2011 nur von höherem Niveau aussehen. Nochmal, so auf sowas sollte man vielleicht gar nicht spekulieren, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, die Umstände, die dazu führen, sind wahrscheinlich keine positiven. Ich will damit nur sagen, die Marktkapitalisierung von Gold kann sich ganz einfach auch verdoppeln im Vergleich zu diesen zum Anleihemarkt oder zum Aktienmarkt, mittlerweile auch zum Kryptosektor. Wenn man die Entwicklung sich anschaut, besteht da noch einiges an Potenzial.
Sag mal, Sebastian, mach du.
Nee, ich wollte nur ergänzen, ich wollte noch sagen, als ich Gold zum ersten Mal gekauft habe, also so $350 und dann auch später, da gab es ja so die Kursziele $1,000, $2,000. Das konnte ich mir auch immer gut vorstellen. Aber ich kann mir mittlerweile sogar vorstellen, in Anbetracht wirklich dieser Liquiditätsschwemme, auch der Ausgaben und der Sorgen, die da im System sind. Und wenn du auch mal guckst im institutionellen Bereich, wie viele gar kein Gold aktuell im Portfolio haben, dass wir wirklich auch mal eine Unze mit $10,000 noch sehen werden in den nächsten 10 Jahren. Also
warte, da habe ich dann schon mal meinen Titel für nächste Woche. Sebastian, mach weiter.
$10,000. Ich gebe an Timo.
Ich wollte eigentlich nur fragen, also ich habe ja auch dank Sebastian, Props for you, dank deinem Tipp oder der These, dass halt dieses Gap der Junior Goldminers sich zum Goldpreis irgendwann aufheben will. Das ist ja jetzt ziemlich stark passiert. Also der ist ja 60, der ist noch nicht mal einem Jahr jetzt im Portfolio bei mir. Der ist 60% vorne. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Also der war wochenlang war der immer so 30% im Plus und jetzt halt nochmal 30% oben drauf. Warum rennen gerade die Minen? Ich glaube, im Silberbereich ist es echt ist das ähnlich gerade, oder?
Im Silber ist es genauso. Also du hattest ja lange wirklich bei Gold, ich bleibe jetzt mal bei Gold, einen starken Goldpreis und du hast gesehen, wie die Minen, die großen, die kleinen, da ist ja gar kein Geld reingeflossen. Also da hat keiner investiert, da hatte keiner Bock drauf. Da hattest du zum Teil natürlich auch Probleme entsprechend durch gestiegene Lohnkosten, durch Energiekosten und. Und es war aber nur, wenn du das schon länger machst. Und ich habe nicht nur mit 18 so mein erstes Gold gekauft, ich habe da auch angefangen, so im Goldminensektor nebenbei für ein Magazin mit zu bearbeiten. Das heißt, auch Goldminen, gerade Explorer, so das Spekulativste, mit irgendwo zu betreuen und Research zu liefern und. Und du weißt, dass die dann früher oder später natürlich entdeckt werden. Also gerade wenn Gold auf einem Level ist, wo es relativ teuer erscheint, dass dann Anleger sagen, okay, was gibt's denn noch in der zweiten Reihe, dritten Reihe und was kann ich denn da noch kaufen? Und da kommen jetzt also diese ganzen Minen ins Spiel und ins Laufen. Und natürlich, je weiter Gold steigt, desto mehr Interesse bekommt der Sektor, desto mehr Licht scheint drauf und desto mehr wird diese Story der kleineren Minen auch wert, weil ja viele dann Kapital brauchen, damit sie weiter produzieren können. Die haben viele Reserven und Ressourcen, die erstmal erschlossen werden müssen. Und das wundert mich gar nicht, dass das jetzt wirklich so abrupt ins Laufen kommt, weil wir hatten so eine krasse Diskrepanz zwischen dem Goldpreis und der Bewertung der Minen. Das ist wie ein Gummiband, das sich jetzt gerade schließt. Also allein der ETF, den du nennst, hat ein Allzeithoch nach dem anderen, macht er gerade.
Und die sind, muss man eben einfach festhalten, die sind nicht teurer. Das heißt, die Minen sind fundamental betrachtet, sie waren da natürlich grob unterbewertet, aber durch den Goldpreisanstieg sind nach wie vor Minenaktien alles andere als heillos überbewertet. Im Gegenteil, wenn der Goldpreis jetzt dauerhaft oberhalb von 3.300, 4.000 US-Dollar verbleibt, dann sind die immer noch einigermaßen attraktiv bewertet.
Du hast auch was gemacht bei den Renditespezialisten, oder?
Ja, wir sind
im Bereich, oder?
Auf verschiedenste Art und Weise in Gold und Silber investiert. Einfach deshalb, weil die Signallage recht eindeutig war. Und ich habe es gerade gelesen, ich glaube, in Hongkong geht ein großer Goldwert per IPO an die Börse. Die machen das ganz clever, weil man sagen muss, dass in Asien viele Goldwerte mit einem höheren Multiple, oder denen wird das zugestanden als bei uns. Man könnte also sagen, wenn schon IPOs im Goldmarkt jetzt stattfinden, dass es ebenfalls ein bullisches Zeichen ist. Für mich noch kein Warnsignal. Warnsignal ist dann, wenn nochmal massiv konsolidiert wird. Also der übernimmt den und die Kleinen werden übernommen. Das werden wir erleben. Aber dieser Bullenmarkt sieht für mich noch gesund aus.
Vor allem, ich bin gleich fertig, ein großes Warnsignal ist, wenn die Minen-CEOs einfach wieder durchdrehen. Also wer diesen Boom mitgemacht hat im Anschluss an das Platzen der Dotcom-Blase, jeder hätte dich ausgelacht, wenn du gesagt hättest, eine Mine zahlt eine Dividende. Die hätten sich an Kopf gelangt, hätten gedacht, du spinnst ein bisschen. Jetzt hast du Minen, die wirklich Dividenden bezahlen, die ihre Bilanzen aufgeräumt haben. Klar, hast du da auch gewisse Verschuldungen, weil du ein kapitalintensives Geschäft hast. Aber wenn da wieder begonnen wird, Kapital aufzunehmen, mit irgendeiner Konstruktion und die Investoren sagen, boah, cool, und rein damit, dann weißt du, dass der Sektor sich wieder, ja, sie komplett wieder zu einer Übertreibung neigt. Aber da sind wir aktuell noch weit entfernt.
Aber Sebastian, sehen wir gerade am Anleihenmarkt auch ein Warnsignal?
In meinen Augen definitiv. Ich will es jetzt nicht übertreiben, was wir da sehen, aber diese Woche, ich habe hier mal eine Statistik mitgebracht, das fand ich schon ein bisschen frappierend, dass wir so Dienstag, Mittwoch, also Mitte der Woche wirklich einiges gesehen haben, wo ich mir schon dachte, ups, da bekommen wir, vielleicht erinnert euch sowieso, vielleicht ein paar Hörer auch noch, dieser Liz Truss-Moment, den wir in Großbritannien hatten, als der Anleihenmarkt damals rebelliert hat auf dieses Ausgabenprogramm, was auch nicht gegenfinanziert war. Und Mitte der Woche hatten wir beispielsweise in den USA bei den 30-jährigen Laufzeiten wieder Renditen von über 5%, sind aktuell wieder knapp drunter, aber das ist ja so eine Linie auch, wo Donald Trump dann immer hellhörig wird, wenn die 30-jährige Rendite über 5% geht, die 10-jährige über 4,5. Wir hatten in Großbritannien den höchsten Stand bei den langen Laufzeiten seit 1998. Wir hatten in Frankreich den größten oder den höchsten Stand seit 2009, seit der Schuldenkrise. Und wir hatten auch in Deutschland den höchsten Stand bei den langen Laufzeiten seit 2011. Und da muss ich sagen, das ist für mich eine klare Signalgebung. Ich will noch nicht sagen eine Rebellion, aber eine Signalgebung derjenigen, die Anleihen halten, dass sie sagen an die Staaten, passt mal auf, das, was ihr da so geplant habt, immer mehr Geld auszugeben und das wird auch nicht entsprechend gegenfinanziert. Das machen wir zwar noch mit, aber zu deutlich höheren Zinsen. Und da muss man auch ein bisschen dazwischen gucken, weil viele haben gesagt, naja, und ich habe öfter gelesen, ja, die Anleihen sind gestiegen, das ist jetzt so, das ist jetzt mal wieder der Weltuntergang. Aber wenn man dann schaut, wir hatten diese Woche in Großbritannien auch eine Auktion von langlaufenden Anleihen, die war 10-fach überzeichnet. Also der britische Staat wollte 14 Milliarden Dollar einsammeln und 147 Milliarden Dollar wurden geboten. Also das ist schon ein Beweis, dass die Nachfrage da ist. Aber dass nicht mehr zu den niedrigen Zinsen das alles finanziert wird. Und das ist natürlich jetzt eigentlich auch wieder der Punkt, da waren wir ja schon mal vor ein paar Ausgaben, wann eingegriffen wird, um diese Zinsen nach unten zu drücken mit einer Zinskurvenkontrolle. Also ich muss schon sagen, diese Entwicklung, auch in Verbindung mit dem stark steigenden Goldpreis, auch in Verbindung, was wir teilweise an den Kryptomärkten sehen, was wir auch ganz krass bei Silber sehen, das zeigt schon, dass Investoren sagen, das macht uns irgendwo Sorgen, was hier ausgegeben wird. Wie soll das Geld wieder reinkommen? Und es wird am Ende nicht reinkommen, sondern es wird dazu führen, dass der Zins unterhalb die Inflationsrate gesenkt wird und dadurch durch finanzielle Repression peu à peu die Schulden abgebaut werden. Und genau dieses Einpreisen dieser finanziellen Repression, das sehen wir jetzt in meinen Augen in verschiedensten Anlageklassen. Das wird nicht morgen Weltuntergang bedeuten, aber das sollte schon bedeuten, dass man sich wirklich Gedanken macht, sein Geld in Sachwerte zu investieren, weil die Signale, die hier gesendet werden, sind für mich total eindeutig.
Ja, ich würde dir insofern, du hast es ja auch selber gesagt, ich sehe nicht den Punkt, dass die Anleihemärkte jetzt alle anderen Märkte massiv unter Druck setzen werden. Aber was man sicherlich auch mit sagen muss, ist, wir haben ein Umfeld, in dem erstmals die größte Volkswirtschaft der Welt klar signalisiert, dass sie politisch deutlich Einfluss nehmen möchte auf die Geldpolitik. Und das wirkt sicherlich auch in alle Märkte, insbesondere auch den Anleihemarkt, so ein bisschen hinein. Der Vorteil ist, und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt kurzfristig zum großen Stolperstein wird, dieses Einwirken der Politik in eine scheinbar unabhängige, ganz unabhängig ist die Geldpolitik in den USA ja nie gewesen und andernorts auch nicht, ist eigentlich ein ganz gutes Drehbuch für die Wall Street für weiter steigende Kurse. Insofern sagt man, ja, so ganz richtig ist das nicht. Aber man sagt, passt aber dennoch einigermaßen, weil natürlich niedrige Zinsen, mehr Geld, all das, was da gefordert wird, zuerst mal dafür sorgen wird, dass die Assets weiter im Preis steigen. Und das wird Aktien betreffen, das wird Gold betreffen, das betrifft Kryptos. Aber es ist dennoch ein Prozess, der natürlich für Unsicherheit sorgt. Und insofern ja, also man kann sich da Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass sie sich kurzfristig schon materialisieren. Aber nochmal, Zinskurvenkontrolle hat man immer gesagt, das ist ein ultimatives Instrument. Und das scheint ja beinahe schon sicher, wenn sich das so weiterentwickelt in den nächsten Monaten, dass wir genau das erleben werden. Und das wiederum ist ein ganz klares Signal als praktische Lebenshilfe. Dein Cash, ja, dafür brauchst du zum täglichen Leben, keine Frage. Aber Fiat-Geld ist eine furchtbar schlechte Möglichkeit, sein hart Erspartes aufzubewahren.
Und wenn ich da noch kurz gleich nur ergänzen darf, also ich spinne nur den Gedanken weiter, was mir auch Sorgen damit bereitet ist natürlich, wir haben hier einen weitreichend starken, erfolgreichen Finanzpodcast und die meisten, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören, die werden Aktien haben, Immobilien, Krypto und so weiter, aber ein großer Teil hört uns ja nicht zu und das wird in meinen Augen natürlich auch zu weiteren politischen Spannungen führen, weil viele Leute ja nach wie vor, du hattest es angeschnitten, Lars, Geld auf den Konten haben und diese Thematik, die hier der Finanzmarkt signalisiert, diese Warnsignale, die gesendet werden, die nehmen natürlich Leute wie uns und unsere Zuhörer und viele auf und sagen, okay, ich positioniere mich entsprechend, aber viele können das nicht, tun das nicht und dann hast du halt auch immer höher steigende Lebenskosten, Unterhaltskosten, wenn du deine Nebenkosten und das wird zu immer mehr Extremen natürlich auch bei Wahlen führen, zu immer mehr Unzufriedenheit. Also das kann man daraus eigentlich ableiten, dass es eine sehr gefährliche Entwicklung ist, die da vor sich geht.
Absolut. Du hast es gesagt, die können es nicht. Und das ist genau das große Problem. Das gilt bei uns, das gilt noch mehr in den USA, das gilt auch anderswo. Die hören, die Mehrheit hört uns nicht zu. Das ist auch irgendwie traurig. Können wir aber auch als Thumbnail nehmen. Aber so all diejenigen, die uns auch gar nicht zuhören brauchen, weil sie sowieso kein Kapital für die Anlage haben, die spüren das doppelt und dreifach. Und das wird das große Problem.
Ich habe da rausgehört, Sebastian, diejenigen, also dass man uns nicht hört, dass wir zu politischen Spannungen in den nächsten Jahren führen. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also richtig? So war das doch auch gemeint. Ne? Also nochmal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht so diese Kapitalmarktmechanik nicht so gut kennen. Also überall, wo es einen Zins gibt, kannst du davon ausgehen, das ist ein Geld wert. Also egal, ob das auf deinem Sparbuch ist, auf deinem Tagesgeld oder sonst wo, auch eine Anleihe. Eine Anleihe ist kein Sachwert, das ist im Wesentlichen Anlageklasse Geld wert. Und Aktien, Immobilien, Gold etc., das ist halt ein Sachwert. Ja, also das ist, glaube ich, nochmal für diejenigen wichtig, die ja vielleicht noch nicht so ganz tief mit drin sind. Also nur mal ganz kurz noch als kleines Roundup, wovon wir hier sprechen. Und wenn Lars sagt, ja, oder beziehungsweise wenn ihr beide sagt, ja, die Renditen sind so hoch und das könnte Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, dann muss man halt einfach, also dann, das sind halt die Opportunitätskosten. Wenn du 5% bei einer 30-jährigen US-Bond bekommst, ne, 5%, dann kannst du ja sagen, oh, Moment, aber bei einer Procter & Gamble kriege ich gerade nur 3% Dividendenrendite und habe auch noch ein größeres Kursrisiko, also kann ich ja rüberschiften. Also so, deswegen die Beziehung zwischen Anleihen und Aktien, das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Also, und ich glaube, damit ist jetzt halt so dieser kurze edukative Dings vorbei. Sebastian, eine Frage noch an dich. Ist das nicht gerade so? Also im September werden ja sowieso nicht nur in UK, sondern überall gibt's ja ganz viele Auktionen gerade. Also da werden, das ist ja, glaube ich, traditionell so, dass da ziemlich viel fällig wird und die Bondmärkte dann refinanzieren wollen.
Hallo zusammen, kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Ihr kennt mich ja nicht nur als Teil des Buy-the-Dip-Teams, sondern auch als die freundliche Stimme, die euch in den letzten Episoden immer wieder dazu aufgerufen hat, dass ihr alle vom Zuhörer zum Abonnenten des Podcasts werdet. Daher, ich fasse mich mal ganz kurz und lade euch im Namen von Lars und auch Timo und natürlich mir dazu ein, dass ihr genau jetzt auf den Abo-Button drückt. Moment, ich warte gerne. Super. Danke fürs Erledigen. Und ab jetzt seid ihr immer informiert, wenn die nächste Buy-the-Dip-Folge für euch bereitsteht.
Ist das nicht halt jetzt einfach auch ein bisschen opportunistisch von den Investoren? Also wenn ich ein großer Fonds bin und sage, also ja Moment, also mit 4% braucht ihr mir hier nicht ankommen, mit den ganzen Schuldenpaketen, die ihr da auflegt, Reform macht ihr auch nicht, ihr Dösbattel, also jetzt zahlt mir mal 5%. Das ist ja auch ein bisschen opportunistisch, weil das pimpt ja dann auch die eigene Rendite wieder auf. Ist das nicht vielleicht einfach nur das, was wir jetzt gerade da sehen? In dieser Woche?
Ich würde es nicht opportunistisch unbedingt nennen. Ich würde es wirklich wie so ein Schuss von Bug nennen, weil du hast ja bei diesen Auktionen, bietest du ja auch auf die Anleihen. Und wenn du jetzt rangehst als Timo Bautzus Pensionsfonds zum Beispiel und sagst, passt auf, ich kaufe euch aber nur für 7% ab, dann kriegst du gar keine Charge zugeteilt. Weil wenn die anderen sagen, wir nehmen auch für 4%, wärst du raus. Also du musst schon im Markt irgendwo einen gewissen Konsens haben, dass alle auf so einem gewissen Level bieten, damit du überhaupt nach oben kommst. Also ich würde nicht sagen, das war jetzt... Natürlich sieht man dort, dass wieder ein Budget veröffentlicht wurde in Großbritannien, was jetzt nicht gedeckt ist. Das führt natürlich auch zu einer Verunsicherung und dann sagen die Märkte, wir wollen mehr haben. Aber dadurch, dass es ja jetzt nicht ein isoliertes Großbritannien-Ereignis war, sondern wir hatten den Effekt in USA, in Deutschland sogar, wir hatten in Frankreich, ich meine, die haben sowieso wieder ihre eigenen Probleme. Müssen wir eh mal gucken, ob Frankreich in eine Schuldenkrise wieder reinschlittert oder irgendwie verunsichert. Also ich würde sagen, das ist schon ein globales Ding. Auch in Japan, wenn du mal guckst, also die japanischen Zinsen sind teilweise über den deutschen. Also überall steigen die Zinsen an. Und das ist in meinen Augen eine Reaktion auf die steigende globale Verschuldung. Wir können jetzt noch einen Exkurs machen. Das machen wir jetzt nicht bei Schwellenländern. Die sind sehr interessant in Lokalwährungen. Aber die etablierten Industrieländer, da, ich sehe das schon als ein Warnsignal an einfach. Weil hier einfach kein Maß mehr gegeben ist.
Lars, du kaufst ja sowieso keine Anleihen. Du willst lieber Aktien kaufen, ne? Bestimmte Aktien sogar.
Nee, ich will... Kann sich ja keine Anleihen haben. Das stimmt. Nein, ich möchte Socks kaufen. Und ich lasse jetzt mal den Witz weg, was das nicht ist. Socks, das ist der Philadelphia Semiconductor Index. Und die Halbleiterwerte haben ja zuletzt ein klein wenig konsolidiert. Aber das ist für mich bullish. Ich bin mal raufgegangen, habe mir mal die Gewichtung des Socks angesehen, also des Philadelphia Semiconductor Index. Am höchsten gewichtet ist da Nvidia mit 13%, dann Broadcom mit 10%, letzte Nacht, glaube ich, mit sehr positiven Nachrichten. Wer kauft da nochmal für 10 Milliarden ein? Muss gleich nochmal nachgucken. AMD ist da mit 5% drin, Taiwan Semiconductor 8%. Und weil ich ja ein Herz für Außenseiter habe, habe ich mal geguckt, welches Unternehmen da am niedrigsten gewichtet ist. Das ist Onto Innovation. Und ich habe festgestellt, die Aktie sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Also Kürzel Onto. Und wir sprechen hier nicht über Small Caps. Ja, ist immer noch eine Bewertung von 5 Milliarden. Und wenn man sich diesen SOX anschaut, dann ist das für mich klassische Trendfortsetzung. Das heißt, er hat noch ein bisschen Luft bis zur Unterseite. Und dann erhält man meines Erachtens als aktiver Anleger, darum geht es hier, nicht um die langfristige Investition in diesem Fall, erhält man meines Erachtens ganz interessante Kaufgelegenheiten. Das sieht bei den Aktien, bei den Großen logischerweise ähnlich aus. Das gilt für eine Nvidia. Ich finde auch eine AMD langsam wieder nach der Korrektur spannend. Und darauf wollte ich einfach mal aufmerksam machen und eure Meinung dazu hören.
Kann ich so unterschreiben. Ich kann es unterschreiben, aber du kaufst jetzt nicht einen ETF, du kaufst jetzt Einzelwerte, oder?
Ich bin noch nicht ganz sicher. Also grundsätzlich mal habe ich ja gar nichts gegen ein ETF aus dem Bereich. Ich habe den in der Vergangenheit auch schon mit den Lesern gehandelt, weil man natürlich da die Positionsgröße dann ein gutes Stück größer machen kann. Einfach deshalb, weil man die Einzelaktienvolatilität nicht drin hat. Also da muss man vielleicht immer mal darauf hinweisen, wenn man 10% mit einem ETF macht und gleichzeitig eine Nvidia aber 30% macht, heißt das nicht, dass man mit den 10% weniger verdient hat. Denn bei der Nvidia muss logischerweise der Stop weiter weg sein aufgrund der Volatilität und dementsprechend wird die Positionsgröße kleiner. Also die absoluten prozentualen Gewinne sind nicht immer die, die dann automatisch die höchsten Prozente dran stehen haben. Ja, wenn eine Aktie jetzt jeden Tag 10 oder 20% eine Schwankungsbreite hätte, müsste natürlich die Positionsgröße viel geringer sein. Also, um deine Frage zu beantworten, es kann durchaus ein ETF werden.
Also ich kann das unterschreiben. Ich finde, Nvidia ist auch auf einem interessanten Niveau, aber ich hatte mir neulich mal ein längeres Research generell zum Halbleitermarkt und auch zu Semiconductor und so weiter reingezogen. Und du siehst auch, wie langsam so die Lagerbestände abgebaut werden, wie so die Automobilhersteller wieder in den Markt zurückkehren. KI und Cloud-Investitionen, also von daher, ich bin ja eh in Nvidia investiert, langfristig und auch in eine ASML. Also von daher, ich bin für diesen Sektor bullish und ich finde, das ist auch eines der spannenden Segmente im Markt momentan.
Glaubst du denn, Sebastian, dass auch die ASML jetzt in so einem, falls die Semiconductor-Branche nochmal anzieht, dann die ASML auch mitzieht, weil die ist ja so ein bisschen die führt ja auch so ein bisschen Eigenleben in dem Sektor?
Momentan ja, aber wenn du mal reinguckst, also wir haben ja hier, ich hatte es bei Bayer Plus ja mal gesagt, wir haben ja hier diesen wunderbaren Aufwärtstrend, den man im logarithmischen Chart sieht, der beginnt im Jahr 2008 und dann sieht man da einen unglaublichen Compounder und wir haben hier wirklich im April auf der Unterkante aufgesetzt und wir haben im Juli waren wir fast auf der Unterkante. Da hatte ich ja die ASML-Position nochmal nachgelegt oder ausgebaut bei mir im langfristigen Depot. Also ich sehe hier durchaus einen Wert, der aktuell eine untere Umkehr hat und der auch wieder entsprechend anzieht. Also du hattest ja die ganze China-Problematik mit drin und Export der Maschinen und wie der Druck ist. Aber ich bleibe jetzt mal bei meiner Prognose, dass Richtung Herbst sich die ganze Zollthematik und so langsam auflösen wird. Und ich meine, du brauchst die Lithografie-Maschinen. Keiner wird jetzt ein Start-up machen und sagen, wir bauen diese Maschinen. Also entweder wird ASML das weitermachen oder jemand hat eine komplett neu disruptierte Technik und macht es halt ganz anders. Also ich bin für den Wert nach wie vor positiv gestimmt.
Und Lars, bei der Nvidia, du hast ja davon gesprochen, dass es einen längeren Stop, also einen weiteren Abstand für einen Stop bräuchte in so einer Position. Ist das eigentlich auch etwas, was du dir auch vorstellen könntest zu machen? Oder bist du einfach da lieber, weil der Sektor eigentlich ja auch ein bisschen risky ist, dann wirklich immer lieber mit einem ETF unterwegs?
Wenn ich einen klaren Favoriten habe, dann kaufe ich auf jeden Fall den Einzelwert. Und man muss auch sagen, es gibt viele Branchen, in denen die ETFs einfach nicht gut genug diese Sektoren abdecken. Aber bei den Halbleitern ist das nicht so. Es gibt hier einiges an Angeboten. Und zumal auch mit anderer Gewichtung, wenn man das möchte. Also ich habe ich kann es ja offen mal sagen, der LSMC ist der Amundi MSCI Semiconductor Index. Der hat zum Beispiel der hat eine andere Gewichtung als der Philly selbst. Da sind Broadcom und Nvidia deutlich höher gewichtet. Und warum soll ich nicht dann die Aktien via ETF kaufen, von denen ich sagen würde, die sind auch als Einzelaktien für mich interessant. Wenn das hier der Superzyklus wird im Chipsektor, da gibt's einige, die sagen, das wird so sein, ja, denn Chips sind nun mal eigentlich etwas Zyklisches, aber das hier wird der Superzyklus, dann kann man die sicherlich auch länger behalten. muss man einfach überlegen. Ich denke, wir werden schon den Moment irgendwann erleben, in einer Phase, in der die Börse weniger Risiko möchte, in der eingepreist wird, das war möglicherweise zu viel und fehlgeleitete Investitionen. Und man muss ja mal überlegen, wie schnell Datencenter gebaut werden können, um dann die ganzen Nvidia-Chips auch alle zum Einsatz zu bringen. Also da gibt's ja einige Bottlenecks oder Energie und so weiter. Wir werden bestimmt also auch mal Phasen des Abschwungs erleben. Aber offen gesagt bin ich auf Jahre hinaus inklusive dieser Korrekturen bullish für den Sektor.
Und wenn du dir also den ETF oder auch einen Einzelwert einfach hinlegst, um den zu analysieren für eine aktive Position, jetzt kommen wir zur Hörerfrage von Marco, welche Instrumente nutzt du denn dann gerne?
Ach, wir sind bei der Charttechnik.
Ja. Jo.
Oh, also falls du dich
damit auskennst.
Ja. I try. Ich habe schon mal davon gehört. Ja, das ist gar nicht so, für mich vielleicht genau aus dem Grund gar nicht so leicht zu sagen in einem Satz. Aber das Wichtigste sind, glaube ich, für die meisten Anleger, weil hier die meisten Fehler gemacht werden, sind wirklich schräge Linien, auch wenn die für schräge Typen sein soll. Das habe ich selber immer wieder gesagt. Aber du musst den Trend erstmal erkennen, weil in Trendrichtung sich zu bewegen, hat immer eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als gegen den Trend. Also insofern bringe ich mal diese schrägen Linien mit, um zu eruieren, ist das ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend. Und darüber hinaus sind die Retracements bekanntermaßen etwas sehr Wichtiges für mich. Widerstände, Unterstützung und je kurzfristiger der Handel, desto wichtiger dann noch das Volumen. Denn das haben alle großen Trader gemein, wenn Bewegungen eine gewisse Strahlkraft auch für den Rest des Marktes haben sollen, um es mal so zu formulieren, dann müssen sie unter Volumina stattfinden, die man dann auch erkennt. Das ist in einigen Aktien leichter als in anderen. Also wenn man sich eine Allianz anschaut, dann sieht man da nicht so viele Volumen-Spikes, weil es auch keine klassische Trading-Aktie ist. Aber bei den meisten anderen Aktien macht das durchaus Sinn.
Sebastian, was nutzt du?
Ich muss hier ein paar Prämissen vorab schicken. Also bei mir ist es so, ich steige immer oder wenn ich einen Wert auswähle, dann kommt er immer bei mir erstmal durch die Fundamentalanalyse, egal ob kurzfristig oder langfristig. Also das ist mein generelles Herangehen. Ich handle jetzt nicht den Wert rein Charttechnik, dass ich mir Charts anschaue und sage, könnte interessante Chance sein, sondern ich mache mir vorher immer Fundamentalgedanken und dann kommt ein Wert erst auf die Watchlist. Das heißt, ich nutze die Charttechnik für einen Einstieg und muss da auch sagen, je längerfristige Positionen sind, also jetzt langfristiges Aktien-, Dividendenwachstumsdepot oder ETFs, da mache ich mir meistens mit der Charttechnik eigentlich kaum einen Kopf, weil da sage ich, ich bekomme einen guten Wert, den ich gestern oder vor einer Woche gut fand, jetzt 10-20% billiger, weil externe Umstände passiert sind, dann kaufe ich da teilweise einfach rein. Also es kann schon sein, wie jetzt bei einer ASML oder so, dass ich auch mal einen Trendkanal anlege, dann allerdings im logarithmischen Chart, wenn die also wirklich gut gelaufen sind über Jahre hinweg. Aber da spielt die Charttechnik für mich auch nicht die große Rolle, sondern die kommt bei mir mit rein, wirklich bei taktischen Positionen, wo ich sage, da muss ich versuchen, ein bisschen besseres Timing hinzubringen. Und wenn ich dann einen Wert habe, den ich spannend finde, fundamental, dann mache ich es. Also ich verwende Chartlinien, ich verwende Trendlinien, ich arbeite mit Unterstützung und Widerstand, allerdings dann eher in Zonen, weil ich habe für mich herausgefunden, so eine starre Linie, ich meine, zwei Punkte geben eine Gerade, kann man machen, aber meistens hast du schon, wenn du die Charts anschaust, Schwankungen um gewisse Levels herum, deswegen arbeite ich da lieber mit Zonen. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich den Kurs immer messe, relativ zur 200-Tage-Linie, um ein Gefühl zu bekommen, wie stark der nach oben oder unten abgewichen ist, auch im historischen Kontext. Und dann weiß ich, okay, da könnte vielleicht das Gummiband jetzt schneller wieder zurückschnallen und mir einen guten Einstieg geben. Also das sind so die Werkzeuge, die ich eigentlich am meisten verwende.
Und ich will jetzt nur noch mal, weil es wird was in den Kommentaren kommen, ich bin ziemlich sicher. Ja, das ist ja alles Hokuspokus. Und aber Leute, ihr seid möglicherweise einfach gebiased, wenn ihr das annehmt. Vielleicht auch zu Recht, weil es ihr vielleicht in der Vergangenheit, in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren irgendwelche Börsendienste oder Börsengurus in Anführungszeichen gab, die dann halt irgendwie aufgrund von Charttechnik irgendwelche wilden Renditeversprechungen oder so gegeben haben und das irgendwie so als, also so ist das hier nicht. Das ist ja einfach genau wie in der Fundamentalanalyse, da gibt's halt einen Baukasten von Werkzeugen, den man sich rausgreifen kann. Genauso ist das auch bei der Charttechnik. Und dann kann man das, was für einen sinnvoll ist, und das ist auch wieder individuell, kann man dann halt einfach für sich nutzen, um halt einfach seine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine solide, fundierte Entscheidung zu treffen. Sagen wir es so. Also noch nicht mal irgendwie, um deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mehr Rendite oder so zu machen, sondern halt einfach nur, um eventuell halt dir ein bisschen in diesem Chaos, was da draußen herrscht, eine gewisse Struktur zu schaffen. Und ich kann alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Also Fibonacci, gleitende Durchschnitte, Widerstände, Unterstützung. Was ich ab und zu auch, ich weiß, dass der MACD ein bisschen hinterher hinkt sozusagen, aber eigentlich ist der auch tatsächlich, finde ich, nicht so übel, um halt nochmal quasi, ja, in welche Richtung geht's denn jetzt? Also ist eher, deutet sich eher ein Kauftrend jetzt an oder ein Verkaufstrend. Und genau, ab und zu, das mache ich aber wirklich nicht oft, lege ich auch diese Bollinger-Bänder an, halt einfach nur, um nochmal kurzfristig irgendwie so ein bisschen zu sehen, ist jetzt was komplett outer range oder gibt es da eine Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas wieder so in diesen Kanal vielleicht mit rein korrigiert wird. Und das ist im Wesentlichen eigentlich alles. Also Marco, ich hoffe, dass dir das alles geholfen hat. Lars, du willst noch was sagen?
Ja, ich würde nur noch ein bisschen strenger formulieren, und zwar mit der Hoffnung, dass man dann sagt, naja, vielleicht schaue ich doch noch mal drauf. Also zu sagen, ja, die Charttechnik ist Hokuspokus. Ich glaube, so viele sind es gar nicht, die das behaupten, aber das wäre in etwa so, als wenn ich sagen würde, ja, aber beim Kochen eigentlich ist das mit dem Salz auch Quatsch. So, ich habe jetzt gar keine Ahnung vom Kochen, also wirklich gar keine Ahnung, aber trotzdem kann ich das natürlich sagen. Und das ist in etwa so, als wenn man sagt, ja, sich mit der Analyse des Preises zu beschäftigen, der Charttechnik, das ist dann irgendwie auch Quatsch. Es kommt auf den Zeithorizont an. Wenn man nur langfristig in ETFs investiert, dann muss man das logischerweise nicht machen. Ja, da wirken die anderen Kräfte, und wir haben sie zum Teil schon angesprochen, Sachwerte werten eben auf, und die Kaufkraft von Fiat-Währungen, die sinkt. Aber ich kenne persönlich mehrere, auch noch aus der Zeit, in der ich nichts außer Daytrading gemacht habe, nichts Sinnvolles gemacht habe, außer Day zu traden den ganzen Tag, sehr viele. Und bei Aktien denkt man immer ja fundamental. Man darf aber nicht vergessen, dass es, Sebastian weiß das auch, weil er Chef eines großen Broker-Konglomerats war, nachdem er sich aus der Schmuddelecke mit dem Gold da rausgearbeitet hat. Also es gibt ein beträchtlicher Teil derer, die mit dem Trading Geld verdienen, machen das gar nicht mit Aktien, sondern machen das zum Beispiel am Forex-Markt oder machen das im reinen Index-Trading. Und wer will dir denn für den Forex-Markt, glaubst du kannst eine Position im Euro zum US-Dollar für eine halbe Stunde halten aufgrund fundamentaler Erwartungshaltung? Nee, das sind alles rein preisindizierte Entscheidungen, die da getroffen werden. Und natürlich kann man damit profitabel handeln, aber es ist eben eine Ausbildung und es dauert auch so lang wie eine Ausbildung. Und dementsprechend gibt's natürlich auch dann eben nur 10%, 5%, 8%, je nachdem, welchen Broker man fragt, die dauerhaft profitabel sind, weil alle anderen sagen, ja, mir wurden da auf Instagram ein paar Signale gesendet. Na, das wird ja wohl gut funktionieren, um reich zu werden. And that's it. Also es ist weder eine Wissenschaft für sich, aber es ist wie ein Lehrberuf. Ich sage bewusst Lehr, nicht Studium. Den muss man erlernen, den kann man erlernen. Und ansonsten sollte man es, wie du es gesagt hast, als ein Instrument verwenden, aber natürlich nicht seinen Lebensunterhalt damit verdienen wollen.
Ja, hundertprozentig. Das, denke ich, können wir alle drei unterschreiben. Lass uns an dieser Stelle mal zu noch meinem Thema mitkommen, weil da bin ich sehr gespannt, ob ihr das als preisinduzierte Entscheidung wahrnehmt oder ob ihr sagt, ja, Moment, da sehen die Insider irgendwie vielleicht doch ein bisschen mehr Value, als der Markt den entsprechenden Aktienwerten zugestehen mag. Also, es gibt so eine Untersuchung, ich glaube, die findet sogar monatlich statt, wo haben die Insider, also Organe der Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat etc. Zugegriffen, bei welchen Unternehmen und auch wo haben sie verkauft. Aber wir kümmern uns jetzt mal um die Long-Seite. Also da hat beispielsweise ein großer Insiderkauf jetzt stattgefunden bei der CTS Eventim, im Wert von 6,3 Millionen Euro. CTS, die haben relativ schwache Zahlen jetzt neulich gebracht, haben auch einen fetten Drop bekommen und dann wurde letztendlich irgendwie zugegriffen. Und ja, Leute, habt ihr euch mal die CTS angeschaut? Habt ihr eine Meinung zu dem Wert?
Also ich habe sie mir jetzt mal wieder angeschaut, weil du sie hier mitgebracht hast. Das ist sonst ein Wert, der mich jetzt als Ticketverkäufer jetzt nicht interessiert, weder taktisch noch fundamental langfristig noch irgendwie. Wenn ich jetzt traden würde, könnte man natürlich nach so einem heftigen Abwärtsgap überlegen, ob man da auf einen Gap-Close mal spekuliert. Der ist natürlich aber auch deswegen entstanden, weil die Zahlen entsprechend, du hast es gesagt, nicht sonderlich erbaulich waren, sage ich mal. Und du hast natürlich auch das Risiko, ich hatte neulich ein Interview mit dem Chef von CTS, ich glaube, es war in der Wirtschaftswoche gelesen, dass natürlich auch die Ticketpreise in Zukunft auch entsprechend weiter ansteigen werden. Du hast ja jetzt schon einen Sprung entsprechend durch Corona. Und gerade wenn wir halt jetzt auch, ich knüpfe jetzt nochmal so leicht an mein vorhergehendes Thema an, aber in eine Welt, wo die Inflation ein bisschen höher läuft als früher und wo die Staaten das auch nutzen, um sich zu entschulden, ist halt auch die Frage, ob als erstes dann irgendwo ja, sagen wir mal, Ticket- und Konzertveranstaltungen oder Besuche zurückgestaubt werden. Also von daher, ich bin jetzt da kein großer Fan von dem Wert. Ich könnte mir hier eine Trading-Position vorstellen, wenn man will, aber das war es auch schon.
Ich habe nicht viel zu ergänzen. Also die mein Gefühl ist, dass in den letzten Jahren, wenn alle immer darüber sprechen, alles wird teurer und die Leute haben kein Geld, zumindest mal an Flughäfen und bei solchen Events habe ich nicht gesehen. Die waren immer extrem gut gebucht. Und ich glaube auch nicht, ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass solche Unternehmen leicht disruptiert werden können. Das glaube ich nicht. Das sind schon recht langfristige Verträge, die da laufen. Also man wird damit schon so Geld verdienen. Das denke ich. Und die Marge ist auch gar nicht so uninteressant. Man muss auch klar sagen, wenn die Leute wirklich mal weniger Geld haben und sagen, für Taylor Swift 280 Euro oder für Adele 300 Euro in München, na, das ist aber ein Batzen Geld, dann wird so ein Unternehmen das spüren. Aber sie sind sicherlich, was man ihnen zugutehalten muss, Marktführer. Aber die Aktie hat für mich keinen besonderen Reiz einfach.
Ja, die verdienen ja mit zwei Sparten Geld. Also einerseits organisieren die diese Events, das macht ja irgendwie das Gros der Umsätze, aber da sind die Margen relativ niedrig und dann der Ticketverkauf, damit machen sie eigentlich weniger Umsatz, aber eigentlich das Gros der Marge. Und ich glaube, dass dieses Ticketing, dass das möglicherweise tatsächlich jetzt über andere Kanäle auch mit disruptiert werden könnte, also weil es da ja auch, ich habe ja mehrfach schon über Spotify da auch gesprochen, also ich glaube, dass da eventuell Dinge jetzt oder andere Player mit reinkommen könnten. I don't know, ob das jetzt so wirklich hausgemacht ist, ich weiß auch nicht, ob Spotify das wirklich sozusagen auch als Prio 1 mitverfolgt, irgendwie da reinzugehen in dieses Business. Und die haben Zukäufe gemacht und da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob da vielleicht ein bisschen viel Goodwill oder so gefahren worden ist oder aufgebaut worden ist. Also das könnten so, also es ist schon ein heftiger Drop. Ich würde es jetzt auch nicht, also weder als Investment noch als aktive Position würde ich die CTS hier mit reinnehmen. Aber wie ist denn das bei der Rheinmetall? Da gab es auch unter anderem vom CEO und von einem weiteren Manager im Wert von 750.000 Euro. Okay, das ist jetzt nicht gigantisch viel.
Da merkt man, dass wir in der Sommerpause sind. Ich meine, das sind die genau wie die Käufe bei der Münchner Rück. Das ist ja etwa der Umfang. Zwei Immobilienmakler in München treffen sich in der Diskothek und sagen, was sollen wir kaufen? Und dann am nächsten Tag passiert das. Also
mit Restalkohol noch der Notartermin gemacht, sozusagen. Aber Rheinmetall. Was meint ihr?
Ich frage mich bei Rheinmetall immer, bin ich doof oder sind es die Rheinmetallkäufer? Langsam glaube ich, naja, ich bin's vielleicht. Ich sage euch also auch warum. Ich bin ja in Rüstung investiert, also über Lockheed in USA, die jetzt sich ein bisschen wiederholt haben. Sind wir weit entfernt von der Rheinmetall, also braucht keiner kommentieren. Das habe ich schon erkannt, aber mein Punkt, ich glaube, ich hatte es nochmal angesprochen, ich finde die Rheinmetall, also ist ein total interessanter Wert. Aber meine These war ja wirklich immer, dass auch aufgrund der Staatsverschuldung und der Sozialsysteme und des Geldes, das wir brauchen, relativ schnell ein Umdenken kommt, wenn in der Ukraine sich das wieder auflöst. Wenn wir erstmal einen Waffenstillstand bekommen und dann einen Frieden. Gut, sind wir jetzt wieder ein Stückchen entfernt. Putin hat mal wieder ein Stöckchen hingeworfen. Wir schauen mal. Aber Also meine These war, aber ich meine, dazwischen ist die Rheinmetall natürlich gestiegen wie verrückt, dass wenn wir da irgendwie wieder eine Entspannung bekommen, Staaten sagen, oh, sofort weg von Rüstung, wir brauchen das Geld ganz woanders und dass hier kein nachhaltiger Trend entstanden ist. Also das ist so mein Gedankengang, wo ich ständig mit mir hader. Aber ich finde die Rheinmetall jetzt auch rein charttechnisch, wir haben so einen kurzfristigen Abwärtstrend, aber wenn sie jetzt nach oben ausbricht, finde ich den Wert, also knüpft er an sein früheres Momentum an, muss man ganz klar so konstatieren.
Ja, absolut. Diese Cash Conversion Rate von 40%, die ist natürlich überragend. Also bedeutet, Rheinmetall kann ja den Gewinn wirklich, also da bleibt sehr, sehr viel Bares dann in der Bilanz hängen. Ich habe in dieser Woche für die App habe ich mit einem Rüstungsaktienexperten gesprochen. Unter anderem auch über Rheinmetall, unter anderem über Thales. Da wurde Lockheed übrigens auch noch mit behandelt. Die Saab. Und auch die Leonardo, also breites Potpourri an unterschiedlichen Titeln. Und übrigens auch diese ganzen technologischen Trends, sehr tief reingegangen, zum Teil auch so Produktfamilien und so weiter, da ganz detailliert auseinandergenommen. Also hat mir extrem gut gefallen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Woche in der App veröffentlicht. Also das nur nochmal so ganz kurz mit angemerkt von meiner Seite. Und ja, lass uns dann auch direkt rüber zur Munich Re. Da gab es im Wert von knapp über 1 Million Insider-Transaktion. Gut, Munich Re, ihr beide seid sowieso investiert, seid super überzeugt, ist halt ja Marktführer, der größte Rückversicherer der Welt, offenbar auch der beste Rückversicherer der Welt. Ja, gab es jetzt einen kleinen Drop, muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen, oder?
Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr. Sorry, Lars.
Ja, richtig. Ich glaube, wir haben den gleichen Gedanken gehabt. Also es kamen jetzt keine Nachfragen mehr, weil die Aktie keine neuen Allzeithochs mehr gemacht hat. Und solche Werte sind ja, also ich habe sie als reinen Dividendenwert drin und das funktioniert. Die Dividende steigt und steigt und steigt. Das heißt also, die Kursentwicklung, die überprüfe ich auch noch nicht mal täglich. Also teilweise schaue ich auch eine ganze Woche nicht drauf, weil es mich einfach nicht interessiert. Ich schaue mir auf jeden Fall die Quartalsberichte mal an, um zu sehen, ob der fundamentale Take immer noch passt, weshalb ich investiert bin. Und wenn ich da nichts Dramatisches sehe, dann ist mir ehrlicherweise ziemlich egal, wo die Aktie ist. Aber wenn man sagt, man möchte eine Position aufbauen, dann nutzt man logischerweise dafür Korrekturphasen und nicht unbedingt neue Allzeithochs. Und ich glaube, in dem Fall waren es 1,7 Millionen oder sowas, für die gekauft wurde. Was hast du gesagt? Oder hast du es noch gar nicht gesagt?
Ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Ich dachte, es wäre 1,1 gewesen.
Also, ich war es nicht. Meine Tranche war ein bisschen kleiner. Ich bin vor allen Dingen kein Insider bei Munich Re und auch nicht bei Rheinmetall. Ja, nee, da bin ich auch gar nicht investiert. Deswegen, ja, korrekt. Wenn man investiert sein will, dann nutzt Korrekturen und nicht Allzeithochs.
Unter deinem Alias Armin Pappberger hast du da einfach
AP.
AP. Munich Re übrigens, die kriegen ja jetzt einen neuen CEO. Also was heißt neu? Der CFO wird CEO und da gibt's, glaube ich, im Dezember gibt's einen Capital Markets Day und ich glaube, da gibt's nochmal so ein bisschen Update, ob er jetzt irgendwie großartig was verändern wird. Hat er eigentlich schon gesagt, eher nicht, aber trotzdem, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Termin, da sich mal die ganzen Slides dann auf der Investor Relations Seite zu Gemüte zu führen und ja, durch diesen ganzen versicherungsmathematischen Kram sich so durchzufühlen. Das ist also, wenn man mal ein Score hat über Weihnachten.
Also man muss, einziger Drawdown echter wäre Richtung Weltuntergang. Da muss man sagen, ist für so einen Rückversicherer schon schwierig. Also das muss man natürlich dann alles auch erstmal bezahlen. Ja. Nur, ja, ist dann wahrscheinlich in der Agenda auch nicht in den Top 3 Punkten, um die man sich dann kümmert, wenn es soweit ist.
Genau.
Da heißt den Griff zur Flasche sicher organisieren.
Genau. Die Smith Wesson und schnell den Weinkeller noch in Sicherheit bringen. Nein, rüber zur miesen Betrugsmasche. Das ist unser letztes Thema. Sebastian.
Ich bring's mal mit, ich pitche es. Ich meine, da danke an den Kollegen Armin Brack. Armin hat mich auf die Idee gebracht in unserer letzten Telco. Wir hatten ja hier schon ein paar Mal davor gewarnt, vor Konterfeis von uns KI generiert mit unseren Stimmen, die Leute in WhatsApp-Gruppen und Telegram locken und wo es um Kryptobetrug geht oder auch gerne um Trading-Betrug und da wird dann Geld überwiesen und man bekommt es nie zurück und jetzt gibt's wohl was Neues. Also ähnliche Masche. Das heißt, es geht auch wieder um WhatsApp-Gruppen, es geht um Telegram-Gruppen. Aber diesmal geht es um ja neue heiße Aktien, die in den USA an die Börse gehen. Und das sind sogenannte Micro-IPOs. Das heißt, Unternehmen primär aus China oder auch teilweise aus dem asiatischen Raum. Man hat auch schon gesehen aus Malaysia, teilweise Hongkong. Aber es ist schon ein relativ starker China-Fokus drauf. Gehen an der Nasdaq über ein Micro-IPO an die Börse. Micro-IPO heißt, da wird eine relativ kleine Stückzahl begeben, vielleicht ein Gesamtvolumen von 2, 4 oder 5 Millionen Dollar. Und in dem Moment, wo diese Aktien dann an der Nasdaq verfügbar sind und auch eine Art Qualitätssiegel haben, weil Anleger denken, oh, an der Nasdaq, das ist ja wohl dann vielleicht doch ganz guter Wert, wobei da die Standards, dass man so ein Micro-IPO macht, nicht gar nicht mal so groß sind oder gar nicht mal so hoch sind. Und dann werden diese Aktien natürlich in entsprechenden WhatsApp- und Telegram-Gruppen gepusht. Anleger springen drauf, kaufen die Werte hoch und diejenigen, die vorher natürlich bei diesem IPO die Stücke sich eingesteckt hatten, die verkaufen dann wieder an die Anleger und das ganze Ding fällt dann wieder in sich zusammen. Und das finde ich ist schon so eine neue Art der miesen Betrugsmasche, die da vonstatten geht, weil man halt jetzt im IPO-Bereich fischt und nicht unbedingt bei Trading oder bei Krypto, sondern halt bei vermeintlichen Hotstocks, die da an die Börse gebracht werden, die dann auch, wenn man sich da die Kursentwicklungen mal anschaut, da teilweise sich vervielfachen, aber binnen Tagen wieder zusammenbrechen. Und am Ende verdienen halt wirklich nur die Betrüger, die vorher über dem IPO sich da eingedeckt haben und dann an die anderen ahnungslosen Anleger, die das Ding dann hochbieten, einfach die Aktien wieder verkaufen. Also da muss ich nur noch mal sagen, immer Hirn einschalten bei all diesen dubiosen Angeboten im WhatsApp oder in Telegram oder sonst wo. Weil genau aus dem Grund haben wir auch natürlich unsere App gebaut, weil da können wir ähnlich wie Apple einfach alles kontrollieren. Da gibt's bei Apple gibt's kein Virus und bei uns gibt's keinen Betrug. Da ist alles, was wir machen, von uns und es gibt keine Externen, die mit irgendwelchen verstellten Videos oder Stimmen da fischen. Und das ist einfach ein Aufruf, aber generell aufzupassen bei diesen ganzen dubiosen Angeboten, die da aktuell im Umlauf sind. Und das hatte mich jetzt einfach überrascht, dass mit diesen Micro-IPOs gerade wieder viele Anleger einfach da über den Tisch gezogen werden. Also Warnung nochmal zum Abschluss.
Ja. Also ich kann auch nichts hinzufügen, außer dass ich als, weiß ich nicht, christlich geprägter Agnostiker mir wünsche, es gibt doch eine Hölle. Also wir haben diese Woche auch wieder zwei Schreiben bekommen. Ich ärgere mich allerdings auch manchmal über diejenigen, die da reinfallen. Also im Nachhinein, nachdem man Geld überwiesen hat, dann zu fragen, ob bist du das eigentlich? Bitteschön, da wäre andersrum der Weg vielleicht noch schlauer gewesen. Aber anyway, also das, man kann hier nur wieder warnen vor solchen Sachen und den Initiatoren nur alles Schlechte wünschen. Vielleicht hilft's ja.
Ja, absolut. Und ich glaube, das lassen wir jetzt als Schlusswort stehen. Also keine blöde Pointe da noch hinterher, glaube ich, weil das Thema ist halt einfach ernst und seid da halt einfach immer vorsichtig, wenn euch irgendwas unkuschhaft vorkommt, immer besser nicht machen. Einfach, wenn man schon, und wenn euch dieser, ich meine, manchmal ist das ja so, du siehst irgendwie alle anderen verdienen und so weiter und du willst auch und dann denkst du, da kommt vielleicht jetzt über so eine Gruppe die Abkürzung oder irgendeine Investorengruppe und so. Don't do it. Und damit entlassen wir euch jetzt in den Rest des Tages. Danke Lars, danke Sebastian für eure Expertise wie immer und auch vielen lieben Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen schönen Tag euch und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Wie Sebastian die Vorfreude auf Mallorca ansehen kann. Ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ja, da kommt noch ein Bild in die App. Ja. So ein Rosé auf dem Bauch am Strand.
Hier kann hier keiner was. Ja, also, ciao.